Das heißt, wir beeinflussen eigentlich sehr, sehr wenig mit unserem Gehirn und glauben, das ist alles. In Wirklichkeit ist es so, das Leben hat ja das Gehirn nicht erfunden, damit wir denken können, sondern das Leben hat das Gehirn erfunden, damit wir leben. Und das Denken ist so ein angenehmer Nebeneffekt, der uns aber manchmal Schwierigkeiten macht, wenn wir einfach so viel denken. Ja.
Erfolgsfaktor Vertrauen.
Wir sprechen darüber, dass Vertrauen das Fundament für unternehmerischen Erfolg ist. Christi, lieber Podcast-Hörer, wir sind zwei Unternehmer, die Bianca
und der Josef, denen der Erfolg durch Vertrauen eine Herzensangelegenheit ist.
Ich darf heute unseren Gast begrüßen, Anton Haubenberger. Anton, du bist langjähriger Geschäftsführer und jetzt als Konsulent und Aufsichtsratsvorsitzender im Vorzeigebetrieb Haubis. Und du hast zudem Neurowissenschaften studiert als zweite Karriere. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Dankeschön, dass ich bei euch sein darf. Ja.
Darf ich dich gleich fragen, magst du uns vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen?
Mein Werdegang? Ja, ich bin als kleiner Bub aufgewachsen in Betzenkirchen, so wie viele andere Buben auch. Nicht nur in Betzenkirchen, sondern auch woanders. Und habe es genossen, sozusagen, meine Kindheit in Betzenkirchen. Meine Mutter war sehr, vertrauensselig zu mir und hat mir die Kraft gegeben, dass ich mich entwickeln kann. Mein Vater war ja der strenge Mann, der die Firma aufgebaut hat und nicht immer Zeit gehabt hat, aber trotzdem Zeit genug für uns Kinder. Ich bin aufgewachsen mit zwei Schwestern. Die haben mir sozusagen so viel Kraft gegeben, dass ich mich vor die Frauen nicht so fürchte. Weil man dadurch sozusagen sehr eloquent durchs Leben marschiert als Kind. Und eigentlich ist das eine glückliche Kindheit gewesen von meiner Seite. Später mit Jugendlicher, also mit 16 Jahren, bin ich nach Bad Gulsung gekommen. Und dort habe ich Bäcker und Konditor gelernt. Und war sehr umtriebig und habe dann das erste Mal erkannt, dass ich mir doch für einige Dinge interessiere, weil in die Schule bin ich irrsinnig nicht gern gegangen. Ja. Außer Turnen, Leichtathletik, Fußballspielen, das hat mich wirklich interessiert. Ja. Ein bisschen Mathematik war auch ein Thema. Und ja, und dort bin ich draufgekommen in Bad Gulsung, dass es etwas anderes auch noch gibt außer Fußball. Und das war Bäckerei. Und ich habe dort Bäcker und Konditor gelernt und habe sehr viel gelernt in Bad Gulsung. Bin dann nach Hause gekommen, das war 1982, also mit 20 Jahren, 4 Jahre Bäcker und Konditor gelernt und habe dann relativ schnell meine Frau kennengelernt und lieben gelernt. Und daraus ist ein kleiner Anton entstanden, 1984. Meine Frau hat mir immer diesen Rücken freigehalten, der mich sozusagen ein bisschen beschützt hat oder auch die Kraft gegeben hat, dass ich gegen Widrigkeiten besser resilient bin, weil es ja doch nicht so einfach in einem Unternehmen, dass man immer alles richtig macht. Und Fehler gehören auch zum Leben und die Sinnhaftigkeit von Fehlern ist auch ein spannendes Thema, ist ja das, aus Fehlern zu lernen. Und das habe ich gelernt. Und so ist aus einem Fehler eigentlich unsere Idee von den Teiglingen entstanden. Und mit dieser Idee von den Teiglingen sind wir eigentlich groß geworden bei Haubis. Und maßgeblich dabei beteiligt war aber auch mein Vater, der mich immer wieder auf den Boden der Realität geholt habe, damit ich nicht ganz hochhebe, weil sonst war ich ein Flugzeug geworden. Ja. Und das war auch gut. Ja, und so stehen wir heute in einem Unternehmen bei Haubis, über 1000 Mitarbeiter, Haubiversum und Kunden international. Und habe dann mein Sohn, wir 2006 nach Betzenkirchen gekommen ist, ihn eingeführt in die Philosophie unserer Bäckerei. Wobei man dazu sagen muss, er war vorher schon eingeführt durch meine Frau, die ihn immer wieder da und dort begleitet hat bei unseren Geschäften. Und der hat eigentlich schon sehr früh, ich glaube mit 3-4 Jahren, hat er schon gelernt, wie man verkaufen tut. Ja. Das ist auch ein spannendes Thema, dass man früh genug anfangen sollte, um Affinität für einen bestimmten Beruf zu erlangen. Und so war es für ihn auch völlig normal, dass er in die Firma einsteigt und auch nach seiner Ausbildung. Und 2017 haben wir dann einen Change gemacht. Das heißt, er war auch dann vorher schon Geschäftsführer, aber wir haben einen Change gemacht, wo ich gesagt habe, jetzt bist du der Vorsitz der Geschäftsführung und ich bin dein Stellvertreter. Und 2024 war es dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gehe ich in den Aufsichtsrat. Mein Vater scheidet aus dem Aufsichtsrat mit 86 und ich übernehme das für ihn und muss dadurch die Geschäftsführung natürlich verlassen. Ist mir aber relativ leicht gefallen, weil man denkt hat, das sollen einmal die anderen diese Schwierigkeiten genießen, nicht immer ich. Was man eben hat als Geschäftsführer, weil man hat doch sehr große Verantwortung und ich kann jetzt dem widmen, was meine Herzensangelegenheit ist, neben der Bäckerei, das ist einfach das Gehirn von uns Menschen, Neurowissenschaft. Und Neurowissenschaft heißt sozusagen, wie die Zusammenhänge im Gehirn funktionieren durch unsere Neuronen, Neurowissenschaft, Neuronen oder Gehirnzellen. Und diese Gehirnzellen haben es mir insofern angetan, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das einfach rüberbringen, den Menschen etwas zurückgeben, könnte man jetzt sagen, fast, das ist nicht ganz richtig, aber man sagt halt das manchmal so sehr gerne, ja, dass ich sage, mir geht's gut und was können wir tun, damit der Mittelpunkt von unserem Universum, das ist das Gehirn jedes Einzelnen, besser versteht, warum und wieso manche Dinge oft nicht so funktionieren, warum, dass man sich ärgert, warum, dass man Stress hat oder warum, dass man Populismus hat oder warum, dass heute einfach gewisse Dinge in der Demokratie nicht so funktionieren. Das sind meine Herzensthemen. Und da bin ich auch bereit als Konsulent, als Berater sozusagen, nicht nur in unserem Unternehmen, sondern auch mich zur Verfügung zu stellen, da und dort, wenn jemand das möchte.
Ja, und wir sind sehr glücklich, dass du heute bei uns bist und dein Wissen bei uns zur Verfügung stellst. Dankeschön.
Schauen wir mal, ob ich was weiß.
Ja, vielen Dank dafür. Jetzt hast du einen ganz intensiven Werdegang, wie du jetzt uns geschildert hast, in dein Leben durchlebt. Vermute mal, dass das nicht immer ganz einfach war, ja, dass es dort schon Momente gibt, wo man vielleicht nicht weiß, wie soll es jetzt weitergehen, wie tut man eigentlich weiter. Und unser Podcast heißt ja Erfolgsfaktor Vertrauen. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht Vertrauen hat, ist es einem gar nicht möglich, sowas wirklich ins Leben zu bringen. Und meine Frage an dich, wie du sagst, dich interessiert so das Thema Neurowissenschaft, das ist irgendwie so dein zweites Steckenpferd jetzt geworden. Wie hängen für dich die zwei Dinge zusammen, das Thema des Vertrauens, Neurowissenschaft, beziehungsweise was passiert im Gehirn, wenn man vertrauen kann und was passiert im Gehirn, wenn Menschen vielleicht kein Vertrauen haben?
Ja. Das Spannende beim Vertrauen ist ja das, dass das Vertrauen etwas ist, wo das Gehirn rasten kann. Ist nicht anstrengend. Also wenn meine Mutter als Kind einfach an der Hand genommen hat, da bin ich einfach nachgegangen und habe mir nicht recht viel gedacht. Und dieses Vertrauen in meine Mutter ist aber von der Geburt an her schon gekommen, im Sinne, dass man nicht irgendwo Enttäuschungen hat als kleines Kind, im Sinne, dass das Vertrauen, was man in einen Menschen hineinsteckt oder investiert, missbraucht wird. Das heißt, wenn Vertrauen missbraucht wird, ist es sehr anstrengend für unser Gehirn. Und man muss sich das so vorstellen, wir haben in unserem Gehirn Neuronen drinnen, die sind so anfällig gegen Missbrauch. Man könnte sagen Enttäuschungsneuronen. Ja, es gibt Neuronen, die sind für Freude und so weiter und für Begeisterung, aber es gibt auch Neuronen, Enttäuschungsneuronen. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man sagt, Moment, was ist da mit Gehirn, Enttäuschung und so weiter und so fort. Aber was uns nicht bewusst ist, ist das, dass unser Gehirn ein Netzwerk ist. Also das heißt, es ist so ein richtiges Spinnennetz da drinnen, riesen Datenbank ist da drinnen und wir sind von unseren Genen einmal in erster Linie, aber von der Art und Weise, wie unser Leben dann stattfindet, nach der Geburt geprägt. Und wenn man eine Prägung hat von Eltern, die ganz einfach dich entwickeln lassen, also sich, wo man entwickelt wird im Sinne, dass Vertrauen sozusagen aufgebaut wird, dann ist das eine wunderschöne Geschichte und dann tut man sie leicht. Jetzt ist aber so, Vertrauen ist unser Grundessenz, was wir brauchen in unserem Leben. Ohne Vertrauen würde bedeuten Misstrauen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, Vertrauen ist fürs Gehirn nicht anstrengend, aber Misstrauen ist sehr anstrengend, da muss ich irrsinnig denken. Und wir leben aber in einer Zeit, wo man eben durch die Informationstechnologie, durch die vielen Informationen, was wir kriegen, so viel Misstrauen auch bekommen. Und das ist für unser Gehirn sehr anstrengend. Und diese Anstrengung rennt aber unbewusst. Das kriegen wir gar nicht mit. Wir ärgern uns über dieses und jenes. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann haben wir halt ein Riesenthema. Und da habe ich einmal gesagt, ein Spruch: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Man hat aber immer gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ist aber ein Riesenirrtum in der Sicht von der Neurowissenschaft. Warum? Kontrolle ist ja anstrengend und braucht enorme Energie und Vertrauen braucht wenig Energie. Und da gibt es also einen ganz einen wichtigen Leitsatz: Wenn wir 100% Vertrauen jemandem geben, dann wird, 100% gibt es ja eigentlich nicht in unserer Realität, dann wird vielleicht 80% von dem Vertrauen kommen wieder zurück. Und 20% könnte sein, dass das Missverständnisse sind oder vielleicht sogar einmal Absichten, wo jemand etwas manipuliert oder was auch immer. Ja. Aber sagen wir mal, durchschnittlich 80% kommen wieder zurück. Wenn ich aber kein Vertrauen habe, dann kommt gar nichts zurück. Das heißt, dann ist nichts. Und so haben wir unser Unternehmen aufgebaut auf Vertrauen und haben nicht gesagt, um Gottes Willen, du hast jetzt einen Fehler gemacht und furchtbar und schrecklich, sondern wir haben gesagt, okay, wenn jetzt sowas passiert allgemein, ja, haben wir gesagt, du hast einen Fehler gemacht, was können wir daraus lernen? Und nicht Verurteilung. Und diese Verurteilungen sind aber, diese Vorverurteilungen, die Misstrauen schaffen. Mhm. Weil wenn ich einmal verurteilt worden bin, dann bin ich vorsichtig beim nächsten Mal und dann denke ich mir, okay, da sage ich lieber nichts mehr. Ja? Und das ist etwas, was eine Grundessenz ist, was wir verstehen lernen sollten. Und deshalb machen wir das im Unternehmen bei uns auch so, dass wir sagen, wir haben ein System, das ist Haubis. In dem System bewegen sich die Menschen und arbeiten da drinnen, was auch immer. Das ist irrsinnig vielschichtig, ein paar tausend Mitarbeitern dieses System. So muss man das vorstellen, sind die Menschen drinnen. Und wir sagen nicht, was hast du falsch gemacht und warum und wieso und du bist verurteilt, sondern wir sagen, okay, was könnte das System beitragen dazu, dass es besser wird? Und somit lassen wir den Menschen nicht mehr in dem System, indem er verurteilt wird, sondern wir sagen, okay, der Mensch ist im System drin und es funktioniert nicht. Beispiel Auto, wenn das Auto nicht funktioniert, dann könnte ich jetzt sagen, okay, funktioniere ich nicht? Nein, es ist ja das Auto, das Ding. Und vielleicht kann es nicht starten, das Auto. Aber dann muss man auch wieder im System überlegen, was hat man falsch gemacht, im System, damit sich derjenige nicht auskennt.
Ich glaube, dass das auch so eine Grundsatzentscheidung ist, was das Unternehmen treffen wird. Also, dient der Mensch dem System oder dient das System dem Menschen?
Genau.
Ja, und ganz viele Unternehmen sind halt in diese Richtung ausgerichtet, dass der Mensch dem System dient und nicht umgekehrt.
Genau. Und das kommt aber aus unserer Natur heraus, weil wir sozusagen gelernt haben durch unser Steinzeithirn. Ja, schon mal gehört, Steinzeithirn, also 20.000, 30.000 Jahre, man könnte jetzt auch sagen Reptiliengehirn oder Froschgehirn, das haben wir nur weiter, sagen wir Millionen Jahre, aber im Endeffekt ist das so, dass wir extrem von unserer Natur geprägt sind. Mehr als was uns bewusst ist. Und zwar, sagen wir mal, zu 99%. 1% wäre unsere Bewusstheit. Man hat früher gesagt, das Eisbergmodell, vielleicht kennt ihr das. Da hat man gesagt, 2/3 ist Unterbewusstsein und 1/3 ist Bewusstheit. Es ist aber in Wirklichkeit wesentlich weniger. Viel, 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 viel weniger. Manche Wissenschaftler, sie sind sich nicht ganz einig. Die einen sagen 97% Unbewusstheit, die anderen sagen 99,9% unbewusst. Und das spannende Thema, was aus dem anbelangt, ist ja das, dass man sagt, ja, was heißt das jetzt? Vertrauen. Und wenn wir wieder zum Vertrauen zurückkommen, dann ist das eine unbewusste Art und Weise, wo ich mich wohlfühle, wo ich sozusagen in einer Stimmigkeit drinnen bin und das Gefühl habe, es passt, es ist kein Stress. Also Vertrauen ist immer verbunden, kein Stress. Mhm. Da habe ich meinen Frieden, da bin ich ausgeglichen, Stimmigkeit, ja? Kohärenz. Misstrauen ist genau das Gegenteil. Ja? Und wenn wir jetzt die Zusammenhänge vom Gehirn ein bisschen besser verstehen, man muss da kein Hirnforscher sein, bin ich auch nicht. Ja? Ich habe Neurowissenschaft studiert, aber ich bin kein Hirnforscher, sondern ich kann das, was die Hirnforschung mehr oder weniger hervorgebracht hat die letzten 10, 15 Jahren, da sind enorme Fortschritte passiert, das habe ich gelernt und das kann ich übersetzen, damit ich mit euch über das reden kann. Also meine Aufgabe ist eigentlich ein Vermittler zu sein der Neurowissenschaft. Im Grunde genommen bin ich ein Lehrbuhr, der gerade das vermittelt. Ja? Aber in der Praxis sozusagen aus meiner Erfahrung heraus. Ja.
Ist vielleicht oft der Vorteil, wenn man sagt, auf der Ebene kann man es dann auch so kommunizieren, dass der Normalo auch versteht.
Ja, es ist ja so, genau, da hast du, du hast einen Knackpunkt erwischt und zwar das Spannende vom Gehirn ist nämlich folgendes, um etwas zu verstehen, ja, braucht es Zustimmung oder sagen wir es einmal, wie sagt man da, sich hingeben dem, also Vertrauen. Wenn ich misstrauisch bin, blockiert mein Gehirn. Und es kann passieren, dass ich gar nicht verstehe, was die gerade sagen, weil ich ganz einfach in meiner eigenen Blase drinnen lebe. Oder sagen wir so wie nach Trump-Manie eine Mauer umgibt. Und diese Mauer sozusagen mich behindert, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was der sagt. Und durch dieses Nichtwissen, was der sagt, höre ich auch nicht hin. Und durch das habe ich auch keine Kommunikation. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich war. Jetzt muss mir du helfen.
Darf ich da vielleicht einspringen mit einer Frage?
Ja.
Das heißt, verstehe das, bei mir ist das jetzt ein bisschen so angekommen, wenn ich vertraue, dann öffnet sich für mich meine Wahrnehmung und ich kann mit der Welt und mit anderen in Kommunikation sein, in Verbindung sein und Misstrauen baut eben diese Mauer auf oder ja, schließt mich auch weg, dann bin ich in meiner Blase und habe nicht mehr diese Möglichkeit der Verbundenheit.
Es ist so. Und zwar aus der Biologie weiß man das, und das war ja mein großes Thema bei der Masterarbeit, ist zum Beispiel Demokratie etwas, das, was die Römer erfunden haben, also Freiheit, das Recht geht vom Volk aus und solche Themen. Oder liegt es in unserer Biologie von Anbeginn des Lebens? Und das spannende Thema ist das, es liegt in unserer Biologie tatsächlich. Es gibt da genug wissenschaftliche Erkenntnisse international, wo man weiß, dass das Leben selbst kooperativ ist. Also Symbiose, man arbeitet zusammen und man darf nicht vergessen, wir Menschen bestehen ja aus ungefähr 30 Billionen Körperzellen. Mhm. Und die kommunizieren miteinander und das alleine kriegen wir gar nicht mit, wenn man nur die Verdauung hernimmt. Und das ist eine Symbiose. Es ist aber auch spannenderweise noch etwas, und zwar, weil wir immer wieder Migranten und solche Themen her, und die gehören nicht dazu. Wir haben in unserem Körper ungefähr 2 Kilo Aliens drinnen. Die kennen uns gar nicht. Mhm. Ja, manche sagen sogar ein bisschen mehr. Und auf der Haut, die Verdauung zum Beispiel, ist ein Riesenthema. Das heißt, da gehen Vorgänge ab im Gehirn, wenn wir etwas Nahrung zu uns nehmen. Das geht alles von selber, das können wir gar nicht beeinflussen. Das heißt, wir beeinflussen eigentlich sehr, sehr wenig mit unserem Gehirn und glauben, das ist alles. Mhm. In Wirklichkeit ist es so, das Leben hat ja das Gehirn nicht erfunden, damit wir denken können, sondern das Leben hat das Gehirn erfunden, damit wir leben. Mhm. Und das Denken ist so ein angenehmer Nebeneffekt, der uns aber manchmal Schwierigkeiten macht, weil wir einfach so viel denken, ja. Und glauben, wir sind alles, unser Denkapparat ist sozusagen das Ganze. Dabei ist unser Apparat eher gedacht zu 99%, dass wir sozusagen leben. Mhm.
Da möchte ich jetzt gerne anknüpfen an dem. Also ich würde jetzt dich und dein Unternehmen als österreichische Erfolgsgeschichte bezeichnen. Ich selber komme auch aus einem Unternehmen, ähnliche Erfolgsgeschichte im Luxussegment für Innenausstattungen. Und ich habe in meinem Werdegang immer wieder, also mit ähnlichen Unternehmen, bin ich in Kontakt gekommen. Mhm. Und was ich immer wieder sehe, dass so der Eigentümer des Unternehmens ein komplett ähnliches Mindset hat. Ist genau das, über das, was wir da jetzt sprechen, so wie sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die was ein bisschen abseits sind vom Mainstream, um einfach das Leben, die Zusammenhänge, die Basis mit Vertrauen zu verstehen. Und für mich ist das total logisch und nachvollziehbar. Und meine Frage an dich, wenn das so die Grundessenz ist, in unserer Wahrnehmung auch, um erfolgreich zu werden, warum versuchen dann so viele Unternehmer, ihr Unternehmen rein aus dem Verstand auszuführen?
Weil die Bewusstheit noch fehlt. Wir sind gerade in einer Phase drinnen, wo man schon langsam draufkommt, wie es läuft. Ich merke das, wir arbeiten ja mit großen Konzernen auch zusammen und die beginnen gerade anzufangen, das mittlere Management zu trainieren in dieser Sache, Vertrauen, Empathie und solche Themen. Selber oben, die Führungsköpfe selber oben, sagen aber, ich habe studiert, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe Marketing studiert, ich brauche das ja nicht mehr, weil die müssen ja das machen. Das heißt, wir haben das Thema, dass es vor einigen, die Römer haben das schon gewusst und auch die Griechen haben schon gewusst, also das weiß man schon sehr lange, dass das funktioniert, das Gemeinsame, ja. Aber wir haben das Thema, dass auch etwas anderes funktioniert, und zwar die Wahrnehmung der Menschen, wenn man zum Beispiel ein bisschen egoistischer ist, wenn man ein bisschen härter ist, darwinistisches Prinzip, dann kann man sich besser durchsetzen. Das steckt tief in unserer Seele drinnen, das Tierische. Ja. Der Unterschied aber zu uns Tieren ist das, dass wir Menschen denken können. Tiere können auch denken, also da gibt es auch Unterschiede, aber nicht in dem Ausmaß wie wir. Und diese Tiere, die da jetzt einfach immer dumm ein bisschen denken, ist so eine Art Schwarmintelligenz, könnte man sagen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von der Schwarmintelligenz. Und diese Schwarmintelligenz schafft es, dass sozusagen die Natur so funktioniert, dass durch dieses darwinistische Prinzip die Auslese, sagen wir es einmal so, normal funktioniert, Anpassung. Wir Menschen haben aber das Problem, dass wir denken, und wenn jetzt jemand versucht, zum Beispiel, wie es auch uns passiert ist, wenn wir da und dort mit den Leuten verhandelt haben, nehmen wir jetzt Billa, mit Billa sind wir groß geworden in Österreich, Rewe-Konzern in den 90er Jahren, und wenn dann dort komplett andere konsequente Linien verfolgt werden, sozusagen, das ist der Preis, das ist die Qualität, und wenn du es nicht richtig machst, bist du weg, so auf die Art, dann hast du ein Problem mit dem, dass du sagst, ich möchte ja dort partnerschaftlich agieren. Und wenn dann nur, ist ja heute noch im Gespräch, der Kunde ist König, wird sicher schon gehört haben. Also ist bei euch der Kunde König?
Bei uns sollte der Mitarbeiter der König sein.
Auch nicht.
Auch nicht.
Von der Hirnforschung ist jeder König ein Absolutismus,
okay,
und Autokratie. Das heißt, wenn jemand König ist, dann kann er machen, was er will. Das habe ich in Dubai erlebt, in den 95er Jahren, wo ich mir dann gedacht habe, das ist nicht meine Welt. Das heißt, das Königtum ist schon lange vorbei. Wir sind aber immer noch drinnen. Es geht um Partnerschaft. Bist du verheiratet?
Bin ich, ja.
Ja. Ist deine Frau eine Königin? Und du der König, oder wie ist denn das? Oder wärst du der König?
Nein, das knüpfe ich dir dann. Wir gehen partnerschaftlich miteinander um.
Genau. Das heißt, Partnerschaft heißt, und das haben wir jetzt in der Demokratie. Das Gegenteil von Demokratie ist Autokratie. Ist relativ simpel. Man könnte jetzt auch sagen, manchmal ist die Schwarz-Weiß gar nicht so schlecht, weil da kann man sich gleich auskennen. Ja? Also gibt natürlich viele Färbungen der Autokratie, aber auch der Demokratie. Und die Frage war ja für mich eine spannende Frage, ist eine Firma demokratisch organisiert oder autokratisch organisiert? Und jetzt kommen die wissenschaftlichen Erkenntnisse von meiner Seite. Eine autokratische Firma, da wird der Befehl von oben nach unten weitergegeben und die Leute müssen das tun, was ihnen angeschafft wird, ohne darüber nachzudenken, ob es richtig ist oder falsch. Eine demokratische Führungsstruktur gibt den Menschen den Freiraum, darüber nachzudenken. Jetzt könnte man sagen, um es besser zu verstehen, eine Feuerwehr, ist eine Feuerwehr eine Demokratie oder Autokratie?
Das kommt jetzt auf den Moment drauf an. Im Einsatz ist es Autokratie, aber im Übungsbetrieb ist es Demokratie.
Demokratie, genau. Sonst würde es keine Freiwilligkeit geben. Ja, okay. Die Leute würden alle sagen, was soll so etwa bei den Feuerwehrmann da, der macht eh, was er will. Ja. Das heißt, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, und da sind wir jetzt in einem Thema drinnen, was mit dem Vertrauen zusammenhängt, und zwar wir Menschen lieben es, so wie jetzt, wir dann jetzt gerade Oxytocin verstreuen in unserem Gehirn. Also ich kriege nicht den Oxytocin, sondern es wird im Gehirn produziert. Das ist Vertrauen. Bei der Geburt ganz ein wichtiges, ein wichtiger Botenstoff für die Mama, aber auch für das Baby. Und dieses Vertrauen ist so wollig und angenehm und man fühlt sich wohl und man hat keine Angst. Ja? Oxytocin. Bindung. Gleichzeitig haben wir aber ein Paradoxon in uns drinnen. Wir brauchen auch die Selbstwirksamkeit. Das heißt, wir brauchen auch den eigenen Ego. Wir wollen auch etwas bewirken können. Und das ist also eine Geschichte, ein Spannungsfeld zwischen in deiner Bindung und aber gleichzeitig möchte ich auch wirksam sein. Das betrifft, was ich da jetzt sage, alle Menschen auf diesem Planeten, mehr oder weniger. Es kommt aber noch was dazu. Was wir auch brauchen für uns, ist sozusagen diese Stressbegrenzung. Wir wollen nicht permanent einen vollen Stress haben. Und jetzt ist es so, wenn man keine Bindung hat, wenn man keine Bindung zu den Menschen hat, dann kann es sein, dass man enormen Stress hat, weil wir brauchen das von der Natur her. Das heißt, das ist ja etwas, das ist unbewusst in uns drinnen, tief verankert. Auch in den bei den Tieren ist es ähnlich. Ja? Also wir brauchen die Bindung. Wenn wir die Bindung nicht haben, haben wir einen Stress. Wenn wir aber auch auf der anderen Seite die Selbstwirksamkeit nicht haben, haben wir auch einen Stress. Tiere haben das weniger, weil zum Beispiel ein Bienenschwarm hat es gar nicht, weil sonst müsste irgendwann einmal diese Drohnen müssten sagen, ich möchte auch einmal die Königin sein vom Bienenstock. Und jetzt streike ich und jetzt tue ich nicht mehr mit, weil jetzt bin ich frustriert, weil immer bin ich der Depp. Ja? Und die Königin wird gefordert. Ja? Also das machen die Bienen nicht, das ist die Schwarmintelligenz, da gibt es diese Selbstwirksamkeit nicht. Bei Primaten und gibt es sehr wohl da und dort schon ein bisschen, ja, aber nicht in dem Ausmaß, weil die Selbstwirksamkeit hat was mit unserer Bewusstheit zu tun, dass wir uns selbst erkennen. Solange wir uns selber nicht erkennen, brauchen wir keine Selbstwirksamkeit. Stressbegrenzung brauchen alle. Der Unterschied ist nur, wenn wir denken, und wir sind ein denkende Wesen, dann könnten wir beim Denken schon einen Stress haben. Das haben die Tiere nicht. Weil das Reh sagt nicht während dem Laufen, mach ich aber einen Stress und der Wolf hat mich nicht erwischt und bin tot und was auch immer. Und dann nachher sagt auch das Reh nicht, wenn es wieder zum Asen anfängt, hoffentlich kommt er nicht. Und hat immer nur einen Stress. Wir Menschen haben das. Und das Arge ist halt, dass wir den Stress auch haben, wenn wir in Fernsehen hineinschauen und einen Film anschauen. Wir können traurig sein, wir können freudig sein, aber wir können auch einen Stress haben, wenn man einfach die Nachrichten hört, was momentan in der Welt so passiert. Dann macht uns das Angst. Mhm. Also Angst ist also ein großer Stressfaktor, wütend ebenfalls. Und das macht uns sozusagen fertig. Und jetzt gilt es sozusagen, Bewusstheit zu erlangen und zu sagen, Moment, ich schaue da nur eine, das ist ja nicht mehr Welt. Das ist weit weg. Ich lebe in dieser Welt. Und das ist etwas, wo ich unseren Mitarbeitern zum Beispiel immer wieder das erkläre, dass sie einfach in ihrer eigenen Welt bleiben und loslassen lernen. Weil, wenn du eine Firma hast, dann ist das Thema enorm, was du jeden Tag für einen Stress haben kannst, weil da kann dauernd irgendwas passieren. Das Geld ist zu eng und Fehler können passieren, Mitarbeiter hast zu eng, Wirtschaftskrise, das geht, da mache ich mir fertig, da bin ich ja morgen schon tot. Mhm. Aber in dem Fall ist es so, ich lebe, ja, und ich bin nur Gast auf Erden und ich mache jetzt das, was jetzt einfach zum Tun ist, aus meiner Intuition heraus. Und daraus kann ich sozusagen stressresilient werden, wenn ich bewusst werde, wenn ich unbewusst werde, nicht.
Okay. Also ja. es geht immer um diesen Bewusstwerdungsprozess.
Es geht immer um diesen Bewusstwerdungsprozess. Okay. Und wenn ich jetzt Stressresilienz auch habe, also Bindung, Selbstwirksamkeit und Stressresilienz, also das heißt jetzt der Widerstand gegen Stress, also Stressbegrenzung, weil man darf eins nicht vergessen, Stress ist ja ganz eine wichtige Sache, auch in unserem Körper drinnen, für Notfälle. Mhm. Ideal. Also die Erfindung, was da gemacht worden ist, von der Natur her, ist ja sensationell. Ja.
Wie sich das auswirkt im Körper, mit dem würde man sich dann eh gern mit dir in der nächsten Folge widmen.
Ja.
So zum Abschluss dieser Folge, was würdest du jetzt dem Zuhörer so mitgeben zwischen diesen beiden Spannungsfeld, was du zuerst gesagt hast, diese Eigenwirksamkeit und der Verbindung. Wie bringe ich das in eine gute Balance, speziell für Unternehmen?
Es geht ausschließlich nur, wenn uns das bewusst wird, dass wir Perspektivenwechsel brauchen. Das heißt, dass wir uns Empathie, dass wir uns in die Situation von anderen Menschen hineinversetzen. Das genügt. Kennen. Komplett der Mensch sein geht ja gar nicht. Also wenn wir das zu 50% schaffen, sind wir schon erfolgreich. Und das heißt, dadurch bin ich ein bisschen mehr aufmerksam und kann mir in die Situation hineindenken. In ein kleines Kind, in einen alten Menschen, in einen Mitarbeiter, der bestimmte Arbeiten macht, in einen Migranten, in die Leute in Syrien, wie es ihnen gerade da unten geht, aber auch wie so ein Trump geht, warum der Trump so ist, wie er ist. Das kann man dann alles eruieren und nicht, dass man sagt, man muss jetzt die Dinge verändern um jeden Preis und man muss jetzt streiken und man muss jetzt sich auf die Straßen bicken oder am Mist ausschütten in Berlin, weil man einfach das nicht taugt. Und das ist gerade der Lernprozess. Mhm. Ja, das heißt, Bindung, wir sind ein Team. Und gleichzeitig auch, dass ich selber existiere und ich möchte einen Beitrag für das Team leisten. Übrigens ganz wichtig, diese Natursachen von dem, was ich vorher gesagt habe, also Bindung, Selbstwirksamkeit, Stressbegrenzung und dann die Stimmigkeit zu haben, das ist die Stimmigkeit, ist sozusagen ist gleich Stimmigkeit, das passt für mich wohl, gilt auch für sowohl gut oder böse. Das heißt, das hat jetzt ethisch und moralisch noch nichts zu tun, sondern es ist einfach unser Menschsein. Mhm. Das heißt, auch der Mafia-Boss fühlt sich enorm stimmig in seiner Familie. Ja? Selbstwirksamkeit hat er sowieso. Was unterscheidet dann den Mafia-Boss zu einem Menschen, der jetzt tatsächlich fürs Gemeinwohl was übrig hat und nicht Menschen jetzt bestiehlt oder umbringt oder sonstiges? Das sind zum Beispiel spannende Themen.
Mhm. Und mit diesen spannenden Themen werden wir dann uns in der zweiten Folge widmen. Danke mir für diese sehr spannenden Einblicke in unser Gehirn, wie das wirkt und natürlich vor allem für den Praxistransfer, was bedeutet das konkret im Unternehmen, im Umgang mit Menschen.
Vielen Dank, lieber Anton.
Bitte gerne.
Du möchtest mit uns in Kontakt treten?
Deine Gedanken mit uns teilen?
Dann schick uns eine Mail an podcast@erfolgsfaktorvertrauen.jetzt.